Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
Ende November, vor 40 Jahren, wäre das die Zeit gewesen, genau die Jahreszeit, in der der kleine Christoph anfängt, sehnsüchtig auf Weihnachten zu warten. Weihnachten, da war ich war da schon voll drin, auch irgendwie in dieser Sache. Und ich kann mich noch an das Gefühl erinnern, dass man überwältigt ist von dem Gedanken, dass es da jetzt bald einen Ausnahmezustand des Glücks geben wird. Kulminiert an einem Tag, am 24. Türchen irgendwie. Oh, wie habe ich gewartet? Ich versuche das mal hier zu ein bisschen überlegen, wie viel Platz ich brauche, zu visualisieren. Also mit dieser Zahl verbinden wir ja irgendwie Weihnachten. Oh, wie habe ich gewartet auf diesen Tag. Das Warten auf Weihnachten, das war gleichzeitig ganz zauberhaft und auch bitterhart, fand ich schon. Meine Mutter hat immer gesagt, Vorfreude ist die schönste Freude. Und ich dachte, Bullshit. Also ich habe wahrscheinlich nicht das gedacht, ich habe ein anderes Wort gedacht, aber etwas, was ähnliche Bedeutung hat, weil mir das so gar nicht einleuchtete. Also bei dieser Bedeutung, bei dieser Logik müssten wir ja Weihnachten einfach nur bis ins Unendliche hinauszögern und Kinder wären immer glücklich. Also, aber versuch dich jetzt mal, ich schreibe das Wort trotzdem mal hin. Versuch dich mal in dieses Gefühl hineinzudenken. Du kennst es vielleicht noch aus deiner Kindheit oder jetzt von deinen eigenen Kindern. Dieses Gefühl der Situation des Wartens auf ein schönes Ereignis und du weißt, es kommt ganz sicher. Dieses Gefühl brauchen wir in den kommenden Minuten. Das Gefühl des Wartens auf ein schönes Ereignis. Und jetzt, wenn du das Gefühl hast, dann variiere es, nämlich so, du wartest auf ein schönes Ereignis, du weißt, es kommt ganz sicher, du weißt nur nicht, wann. Das ist eigentlich das Gefühl. Also Weihnachten, da wissen wir sehr genau, wann es passiert. Heute reden wir von einem Gefühl des Wartens auf ein schönes Ereignis. Man weiß, du weißt sicher, dass es kommt. Aber du weißt nicht, wann. Ich habe ein bisschen überlegt, die Tage, wo das in unserer Zeit eigentlich vorkommt, das Warten. Das Warten auf ein schönes Ereignis, aber wir wissen nicht, wann. Also früher in einer bäuerlichen Gesellschaft, da hat man sicher öfter auf das richtige Wetter gewartet, um dann irgendwas zu tun, zu ernten oder zu säen oder was oder auf den Frühling. So, klar, wir wissen ungefähr, wann der ist, aber nicht so ganz genau, ne? Man ist ganz sicher, es kommt, aber diese Wettergeschichte spielt ja heute irgendwie nur noch im Outdoor-Sport irgendwie eine Rolle. Wann ist wohl das Schönwetterfenster? Wann kann es endlich losgehen? Es kommt ganz sicher, aber wann? Freundin erzählte jetzt kürzlich, wie sie nach einem Himalaya-Trekking in Lukla angekommen sind. Das ist da dieser irre Flughafen ist, wo so die Startbahn runtergeht, also so hoch in den Bergen, aber bis dahin wirst du von so einem Flugzeug hingetragen und dann, kennt ihr das nicht? Also da so eine Startbahn, die geht so steil runter, die ist ganz kurz und dann geht so in den Abgrund und das Flugzeug, das schafft es dann gerade so irgendwie. Also jedenfalls, sie kam da an und es hat dann angefangen in Strömen zu regnen und tagelang und die Stadt wurde immer voller von Leuten, die von ihren Trekkingtouren zurückkamen und dieser Gedanke, es wird irgendwann schön, aber wann? Und es brachte die einige in der Gruppe nervlich an den Rand ihrer Belastungsgrenze in diesem Ding da festzuhängen, dieser Stadt oder in diesem Dorf. Also Was ich eigentlich sagen wollte, warten, ich glaube fast, wir sind das heute nicht mehr so gewohnt. Früher wartet man öfter. Ich habe so ein bisschen recherchiert und es gibt tatsächlich Menschen, die sich wissenschaftlich, ich fand das lustig, damit auseinandersetzen, irgendwie mit sind das Soziologen oder wer tut sowas, also mit Gesandten, die im Mittelalter irgendwo auf die Ankunft des Kaisers warteten und was das mit ihnen machte. Also so irgendwelche Abgesandten irgendwelcher anderen Könige oder so, und die dann in der Stadt warten und der Kaiser kommt, aber wann? Nächste Woche, nächsten Monat, man wartet. So. Oder dass die Funktion des Aufwartens eines Gesandten oder bei einer höhergestellten Person, und dann sitzt du da im Wartebereich, kannst du hier in der Residenz auch sehen, diese Räume, und dann ließ der Fürst dich warten und warten und warten. So. Da machen sich also Wissenschaftler Gedanken um solche Sachen. Heute ist das Warten auf ein Ereignis, von dem wir keine Ahnung haben, wann es denn eintritt, selten. Also ein bisschen vielleicht noch im Wartezimmer, oh, beim Arzt geht das heute vielleicht auch schon schnell, sagen wir mal in einer großen Klinik, wenn du da schon mal im Wartezimmer saßt, also da hat jetzt der Termin, den du hast, und der Zeitpunkt des tatsächlichen Ereignisses fast keinen Zusammenhang, außer dass es am selben Tag wahrscheinlich ist, aber sonst, da ist es, aber das sind Stunden nur. Ne? Und klar, man könnte jetzt von der Bahn noch reden, aber wir warten ist etwas, was wir, so gut es geht, aus unserem modernen Leben so ein bisschen verbannt haben. Es klang eben schon mal an in einem Gebet, heute warten Menschen auf das Ende des Krieges. Und kommt der? Ja, ganz sicher, irgendwann. Irgendwann, aber wann? Warten, ohne zu wissen, wie lang. Auf der anderen Seite ist die Überraschung, das schreibe ich jetzt vielleicht auch mal hier hin, überraschend, das Gefühl der Überraschung, wenn es dann eintritt, etwas, was wir schon auch, wo wir uns noch reinfühlen können. Also kennt ihr diese Reels, wo irgendwelche Menschen, andere Menschen überraschen mit ihrer Ankunft, also mit ihrem Dasein. Also sie sind offensichtlich irgendwie, werden weit weg vermutet und plötzlich tauchen sie auf. Also mit einer großen Häufigkeit irgendwie amerikanische Soldaten, ich weiß auch nicht warum, aber die dann plötzlich da sind beim Geburtstag der Mama oder so, oder die Freundin überraschen oder so. Oder vielleicht kennt ihr dieses Reel von Beyoncé, keine Ahnung, warum das jetzt in meiner Timeline, also was der Algorithmus da, aber sie hat irgendwie ein Konzert oder was gehabt oder eine Konzerttournee, jedenfalls sie freut sich, dass sie heute Abend ihren Ehemann sieht. Kennt ihr dieses Ding? I am on to see my husband. I'm happy. Da ist irgendwie, naja gut. Okay, alles klar. Ist vertont worden. Ist unter allen möglichen Reels liegt dieses. Aber ihr kennt diese Freude, ja? Gleich treffe ich jemanden, den ich lange nicht gesehen habe. So. Die Reihe des USP oder diese drei USP des Christentums dreht sich ja darum, was ist eigentlich so typisch Christentum? Und ich behaupte heute, dass das Warten auf ein Ereignis, worauf wir uns freuen, eigentlich sehr typisch Christentum ist. Eigentlich tief in der DNA des Christentums steckt. Aber uns ist das oft nicht so sehr bewusst, vielleicht auch aus Gründen. Eigentlich wartet das Christentum, wenn man so will, auf die Wiederkunft Christi. Ich weiß nicht, ob du so mit diesem Gefühl so lebst, so deinen Alltag. Im Advent ist das eigentlich sogar unter anderem Thema. Also in der Regel predigt man dann an irgendeinem der Adventssonntage auch darüber. Also gar nicht so sehr das Warten auf den 24., sondern, tja, wie mache ich das jetzt hier? Also so mit so einer Wolke, ja, also das Warten auf das Wiederkommen eines Menschen, der schon mal über diesen Planeten lief. Auf etwas Kosmisches irgendwie. Gar nicht so reich zu beschreiben, auf was man da wartet. Ich lese euch mal einen der biblischen Texte vor, die das begründen. Apostelgeschichte 1, 9 bis 11. Da war gerade Himmelfahrt. Ja, also der auferstandene Jesus nimmt seine Freunde mit auf den Berg und verabschiedet sich. Und dann kommt das. Nach diesen Worten wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf und er verschwand. Schon auch seltsam irgendwie ein bisschen, ne? Wenn man sich das so vorstellt. Die Apostel starrten wie gebannt zum Himmel und schauten ihm nach. Da standen plötzlich zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. Ich zeichne die auch mal hier ein. Also sie hatten sicher keine Flügel, aber damit ihr ahnt, gut, sieht jetzt ein bisschen aus, als ob die einfach die Hände so in die Engel, ne? Passt ja auch zu Weihnachten, zeichnen wir mal, obwohl sie so wahrscheinlich nicht aussahen. Die sagten, ihr Männer aus Galiläa, was seht, steht ihr da und schaut zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird wiederkommen, genauso wie ihr ihn habt in den Himmel gehen sehen. Vielleicht denkst du, seltsame Sache. Aber diese Idee hat es bis ins apostolische Glaubensbekenntnis geschafft. Also man könnte sagen, Milliarden Menschen sprechen öfter oder wenigstens ab und zu in ihrem Leben mal diese Sätze mit, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und ich könnte mir vorstellen, manche Leute sprechen das mit und denken gleichzeitig, obwohl ich nicht so richtig weiß, was das bedeuten soll oder wie ich mir das vorstellen soll. Und ich nehme an, Menschen, die jetzt dem christlichen Glauben so gar nicht nahestehen, die aus deren Sicht muss diese Vorstellung sehr eigentümlich wirken. Und ich ahne, dass auch die meisten christlichen Leute sich jetzt auch nicht so denken, dieser Jesus, der ist da draußen noch wie so ein Raumfahrer irgendwo unterwegs und irgendwann kommt der mal zurück. So. Es gibt christliche Strömungen, die fahren voll auf dieses Ereignis ab. Also die sind richtig Fans und besessen von dieser Idee und dieser Vorstellung. Aber bei den meisten spielt es, glaube ich, nicht so eine richtig große Rolle. Man glaubt das irgendwie, aber jetzt so richtig warten, also so täglich darauf, das tut man eigentlich nicht. Und vielleicht, das versuche ich heute mal euch näher zu bringen, vielleicht ist uns damit aber auch was verloren gegangen. Vielleicht wäre ein erwartendes Leben ein gutes. So, und ich versuche euch das jetzt mal näher zu bringen, auch mir selbst ein bisschen, obwohl manches daran irgendwie auch seltsam ist. Und ich werde auch an einer Stelle mal sagen, ein erwartendes Leben kann auch ein problematisches sein. Es gibt da ein Problem. Aber da gibt es auch was zu entdecken. Und ich spoilere jetzt schon mal, es wird darauf hinauslaufen, dass ein erwartendes Leben ein hoffendes Leben ist. So, man sagt ja, die Zeit der großen Geschichten, der großen Narrative, die uns die Welt erklären, diese Zeit ist weitgehend vorbei. Also, so die Zeit, wo du als Mensch glaubtest, ich bin Teil einer riesigen Geschichte, die so abläuft. Und diese Geschichte kennen wir. Und die Geschichte gibt auch Sinn. Und wenn mein Leben irgendwie sinnlos ist, dann ist das aber Teil dieser großen Geschichte, vom Anfang bis zum Ende, und das trägt dann meine Sinnlosigkeit irgendwie auch. Mit der Aufklärung wurden diese Geschichten weitgehend abgeschafft. Man hat gesagt Mythen. Mythen ist übrigens eigentlich gar nicht so was Schlechtes, aber wenn man es so umgangssprachlich benutzt, dann heißt das ja irgendwie, ja, schöne Geschichte, aber nicht wahr. So. Und die Aufklärung, man könnte vielleicht sagen, naja, sie hat dann eine andere große Geschichte erzählt oder die hat sich daraus entwickelt. In dieser Geschichte ist aber der Mensch die Hauptfigur oder besser die menschliche Vernunft. Und eine Zeit lang glaubte man, diese Vernunft, die große Geschichte geht so, dass die menschliche Vernunft uns irgendwann alle retten wird, die Welt heilen wird. So. Jetzt hat es diese Geschichte mit der Vernunft in der letzten Zeit auch schwer, sagen wir mal seit 100 Jahren ungefähr. Sie erweist sich nicht gerade so als die treibende Kraft der Weltgeschichte, die Vernunft. Könnte man ja schon bemerken, ne? Sondern ganz andere Dinge. Und deswegen ist die Zeit der großen Geschichten, die alles erklären, irgendwie ein bisschen vorbei. Und wir haben nur noch so unsere kleinen Geschichten. Einen Sinn im Leben zu finden, bedeutet, einen Sinn in meinem Leben zu finden. Eine größere, sinnvolle Geschichte gibt es irgendwie nicht. Die Religionen allerdings, und in unserem Fall jetzt die christliche Religion, halten an so einer großen Geschichte fest. Und die geht ganz grob geschnitzt so. Da ist irgendwie der Anfang. Am Anfang des Universums steht ein liebender Schöpferwillen Gottes, der alles ins Dasein ruft. Und seitdem geht diese Geschichte so irgendwie bis zu uns. Und ja, die Welt ist jetzt in einem bedauerlichen Zustand und es bedarf der Heilung. Also so gut wie das mal war, so ist es nicht mehr. Aber, und so geht die Geschichte dann weiter, am Ende der Zeiten wird alles einmal radikal erneuert. Ich schreibe jetzt mal das Wort neu hier hin. Also so ist diese Geschichte irgendwie. Wie schlimm es also gerade jetzt auch sein mag, am Ende wird die Welt leben, sagen wir jetzt mal. Alles wird neu. So, das ist das große Narrativ. Und an diesem Ende denkt das Christentum irgendwie die Wiederkunft des Menschen, der gleichzeitig das Wesen Gottes sowie das wahre Menschsein verkörperte. Dieser Mensch, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird wiederkommen, genauso wie ihr ihn habt in den Himmel gehen sehen. Also der wird wiederkommen, und das ist dann, da kommt die Geschichte zu ihrem Abschluss und die ist gleichzeitig dann eigentlich wieder ein Anfang. Naja. Eine Sache, die in diesem Text nicht stand, aber sie gehört hierhin, die christliche Religion macht da jetzt noch ein, beschreibt noch etwas Wichtiges. Ich wusste nicht genau, wie ich das zeichnen soll. Ich zeichne es jetzt mal so. Das soll kein Bett sein, sondern ein Thron. Der wiederkommende Christus wird da als Richter vorgestellt. Ich lese mal aus demselben Buch der Bibel, aber anderes Kapitel. Denn Gott hat einen Tag festgesetzt, über die ganze Welt zu richten. Dann wird er Gerechtigkeit walten lassen. Durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Und dieser Mann, nein, dass dieser Mann wirklich dafür bestimmt ist, hat Gott allen Menschen durch dessen Auferstehung von den Toten bewiesen. Das Christentum denkt also hier am Ende Weltgericht. Und das finden, ich könnte mal gerade in dich reinfühlen, wie du dich jetzt fühlst. Genau, das finden die meisten Leute nicht so irre attraktiv. Also die Kirche selbst ist ein bisschen mitschuld daran, dass man das nicht attraktiv findet. Weil sie hat oft genug diese Weltgerichtsgeschichte hier als Drohkulisse benutzt. Und ehrlich gesagt, es gibt auch den einen oder anderen Bibeltext, der das auch tut, muss man fairerweise sagen. Eigentlich aber, wenn man diesen Gedanken des Weltgerichtes bis dahin verfolgt, wo er zum ersten Mal gedacht und aufgeschrieben wird, zurückverfolgt ins Judentum, dann ist das Weltgericht die große Hoffnung. Die große Hoffnung auf die Wiederherstellung dessen, was gut ist. Also man könnte sagen, Richtigstellung, also ein Gericht als Richtigstellung oder als Aufrichtung Gequälter und Leidender. Endlich Gerechtigkeit für die Unterdrückten. Endlich erhebt Gott das Wort für die, die keine Stimme hatten. So, endlich nennt jemand die Täter beim Namen. Und dann kann man schon sagen, ja, als Täter hast du dann wahrscheinlich ein mulmiges Gefühl. Weil, ja, kann sein, gehört vielleicht doch dazu. Aber aus Sicht der Opfer ist das hier Erlösung. Endlich. Leider haben wir irgendwie was anderes daraus gemacht, nämlich so ein Erziehungsmittel für Leute, die interessanterweise meistens aus Sicht derer, die Macht haben, irgendwie anders leben sollen. Und die hat man dann irgendwie erzogen. Also Leute, die irgendwie aus Sicht anderer Menschen zu liederlich leben, zu viel Spaß haben, zu wenig beten, falsch lieben, nicht genug glauben oder nicht das Richtige glauben oder irgendwas so. Dabei ist der, und dann hast du plötzlich die Angst hier mit im Endgericht. Ne? Der Richter hier aber, das wird ja hier in dem Text gesagt, der Mann, da wird ein Mann richten, das ist der gleiche, der hier seinen Freunden der hier mit seinen Freunden unterwegs war. Der Mann ist der Richter. Es ist dann auch kein anderer plötzlich. Der ist der Richter. Also der, der vorgelebt hat, wie Gnade geht, wie man menschlich ist, wie man immer wieder neu anfängt, wie man andere nicht verurteilt. Das ist der Richter. Wie sich hier trotzdem die Angst reingeschummelt hat, das ist, ja, es ist erklärbar, aber es ist auch irgendwie fatal. Und insofern ist es irgendwie ein bisschen schon gesund, dass die Vorstellung eines Strafgerichtes, was über uns droht, dass das als Bluff, als religiöser Bluff entlarvt wurde. Schade ist aber, dass die Hoffnung auch mit verloren gehen kann. Nämlich darauf, dass es da, wo es am dunkelsten ist, ich versuche jetzt mal hier ein bisschen Dunkelheit zu zeichnen, also da, wo wir jetzt uns gerade so befinden, da, wo es am dunkelsten ist, dass man da, wo es am dunkelsten ist, glauben kann, dass am Ende die Welt hell wird. Eine Sache, die uns im 21. Jahrhundert ja schon irgendwie die Welt verdunkelt, es gibt viele, ihr habt auch ein paar in euren Hoffnungssachen, kamen ein paar eben vor. Eine Sache nicht, das rechnet ihr wahrscheinlich nicht damit, dass das 2025 schon klappen könnte. Wir müssen ja im Moment so ein bisschen die Sorge haben, dass wir die Zukunft unseres Planeten verspielen, ne? So. Dass wir den irgendwie unbewohnbar machen. Also ich habe gedacht, krass, wie oft ich im Radio oder in den Medien vom Weltuntergang höre. Also viel öfter als in der Kirche. So, also es ist ja plötzlich so eine reale Möglichkeit geworden. So. Und es ist heute deshalb gar nicht so leicht, also ich zeichne mal hier irgendwie, ja, also wir in dieser Welt und irgendwie sind wir gerade dabei, das ist ja nun schon eine große Sorge, die irgendwie so kaputt zu machen, dass es die nicht schafft. Und es ist gar nicht so leicht, heute jung zu sein und positive Gedanken an 2045, 55, 65 zu haben. Welche Kraft könnte aber in einem Glauben liegen, die trotzdem hofft? Und die trotzdem sagt, und am Ende wird alles neu und alles gut. Welche Kraft könnte in einem Glauben liegen, der trotz allem am Ende die Menschheit, die Natur, die Tierwelt gesund sieht? Ich weiß, dass das jetzt im Moment überhaupt nicht danach aussieht. Auffällig aber ist, dass die biblischen Texte, die das behaupten, auch irgendwie sie stellen sich die Wiederkunft immer in so einem dunklen Moment vor. Dann, wenn es am dunkelsten ist. Warum? Damit die Endzeitpropheten immer wieder ihrem Hobby nachgehen können, um zu sagen, wann das wohl ist? Nee. Passiert natürlich, passiert auch jetzt. Ist ja witzig, dass seit 2000 Jahren, einmal im Jahrzehnt, sagt irgendjemand, jetzt ist es dann bald soweit. Und auch jetzt sagen Leute wieder, ja, wir haben uns immer getäuscht. Aber jetzt ist es wirklich soweit, wie auch immer. Das ist aber eigentlich nicht der Punkt. Darum geht es nicht. Dann, wenn es am dunkelsten ist, dann brauchen wir die Hoffnung am nötigsten. Und deswegen können diese Texte, die manchmal so dunkel sind, Leuten Mut geben, die das Gefühl haben, die Welt ist gerade so dunkel. So. Also ihr könnt solche Texte mal lesen, da ist es immer dunkel und dann kommt die gute Zukunft. Also das ist etwas, was ein wartendes Leben kann, hoffen auf eine gute Zukunft. Würdest du gerne ein Mensch sein, der dann, wenn es dunkel ist, hoffen kann? Ich wäre gern so jemand. Würdest du gerne ein Mensch sein, der mit Überraschungen rechnet, wenn man eigentlich weiß, wie es ablaufen wird nächstes Jahr? Die Idee der Wiederkunft gebiert also einen Glauben an Überraschungen. Ja, wir haben hier, glaube ich, Herr der Ringe-Fans unter uns, die gibt es ja überall. Ich bin auch ein bisschen einer. Und da gibt es dieses Momentum auch, oder diesen Moment auch. Also Gandalf, der irgendwie folgende Worte sagt: Erwartet mein Kommen beim ersten Licht des fünften Tages, schaut nach Osten. Kennt ihr das? Ja. Also gut, er ist ein bisschen konkreter, was den Zeitpunkt angeht, das muss man sagen. Aber dann ist da die Schlacht von Helm's Klamm und da ist es dunkel. Da denkt keiner an diese, also jedenfalls hat man den Eindruck, keiner denkt an diese Worte jetzt mehr. So. Und dann kommt er plötzlich. So. Also da, wo die Orks gerade irgendwie alles überfluten, da kommt Gandalf mit dem aufgehenden Sonne von Osten und hat, wen hat er dabei? Die Reiter von Rohan oder irgendwen, der helfen kann jedenfalls. Ein wartendes Leben rechnet mit Gandalf, rechnet mit Überraschungen, dann, wenn es am dunkelsten ist. Und übrigens, wenn dir dieser Gedanke jetzt ganz fremd immer noch ist, es gibt im Christentum auch die Tradition, die Wiederkunft Jesu jetzt eher als eine Metapher zu denken. Da ist dann so der Gedanke, naja, die Wiederkunft Jesu, das war vielleicht die Entstehung der Kirche. Ist jetzt auch nicht ganz so, ist nur mittelerfreulich, ne? So. Aber sagen wir mal, in dieser Tradition steckt jedenfalls so ein bisschen der Gedanke rein, okay, Jesus kommt immer mal wieder, also in uns auch irgendwie so. Also wenn dir dieser Gedanke näher liegt, dann könnte sozusagen in dem Glauben an Wiederkunft auch ein Glaube an Überraschungen sein, die jederzeit passieren können. Unter uns jederzeit möglich. Vielleicht vor allem da, wo Leute Gott vertrauen. Ich habe eben gesagt, ich würde auch noch eine problematische Seite beleuchten und ich finde schon, dass es gut ist, dass man die auch im Blick hat. Von so einem wartenden Leben nämlich. Ich will die jetzt noch nennen, einfach damit wir aufpassen, dass wir in die Falle nicht tappen. Man kann in einer Weise wartend leben und hoffend leben und auf die Wiederkunft und das Ende der Welt warten oder so etwas, auf so eine überraschende Wende, dass man den Weltuntergang fast schon für was Gutes hält. Denn dann geht's ja los. Ne? Und dass man vor allem, das ist das Kritische, nichts tut. Nichts mehr tut. Also, dass aus einem gesunden, hoffenden Glauben so eine kalte Gleichgültigkeit gegenüber den Problemen der Welt wird. Also, ich habe ehrlich gesagt noch keinen getroffen, aber es gibt diese Leute, die sagen, lass doch mal noch 20 Jahre die Welt ausbeuten. Kommt eh auf den Müll. Und je krasser wir das machen, desto schneller kommt es hier vielleicht. Ne? So. Das Endgericht. Ich habe so gedacht, ja, und genau für so Leute wie euch ist es erfunden worden übrigens. Aber jedenfalls, weil wie makaber. Ne? Die Falle, in die wir aber vielleicht eher schon mal tappen, ist tatsächlich die, dass Hoffnung lethargisch machen kann. Und das wäre schade. Also wir hoffen so, selber nicht mehr für nötig halten, irgendwie was zu tun. Ich zitiere nochmal den Engel, was steht ihr da und schaut zum Himmel? Hört mal auf damit. Es gibt hier was zu tun. Wartend leben würde bedeuten, mit dem Wissen zu leben, dass ein Neuanfang möglich ist und genau deshalb für Neuanfänge zu kämpfen. Du weißt nicht, wann der Neuanfang ist. Du kannst es auch nicht einfach herbeiführen. Wir reden schon von etwas, was irgendwie wunderhaft ist. Aber du glaubst, es kann passieren und deshalb hoffst du. Und das gibt dir die Kraft, aufzustehen und etwas zu tun. Und ich habe gedacht, ich erzähle euch jetzt zum Schluss von einem Beispiel, ein Lebensbeispiel, wo ich finde, dass man das stark verwirklicht sieht. Die Lebensgeschichte von Lema Bowie lese ich gerade. Die ist ungefähr so alt wie ich, aber zwischen ihrer Geschichte und meiner gibt es fast keine Parallelen. Sie ist in Liberia aufgewachsen, ich in Deutschland. Wir schließen beide Anfang der 90er Jahre die Schule ab. Aber was dann bei mir kommt und bei ihr, das ist völlig unterschiedlich. Bei ihr folgen nach ihrem Schulabschluss mindestens zehn Jahre, voll schlimmster Gewalt, brutalem Krieg, Anarchie, Diktatur, Unterdrückung. Wahnsinn. Also, was uns auch unterscheidet, sie und mich, ist, sie bekommt 2011 einen Nobelpreis, den Friedensnobelpreis. Und deshalb werde ich ihr in 3 Wochen auch eine ganze Predigt widmen, dieser Frau. Ihr Leben ist über sehr viele Jahre sehr, sehr dunkel und sie versinkt mehrmals fast in Hoffnungslosigkeit oder sie versinkt auch darin. Und doch ist es ihr unermüdlicher Kampf für den Frieden, der tatsächlich zu einem Regimewechsel in Liberia führt. Und wenn man ihre Biografie liest, dann hat man nicht den Eindruck, dass du da einen außergewöhnlich starken Menschen vor dir hast, besonders begabt, besonders mutig, besser als andere oder so. Sie glaubt an Gott, ja, aber manchmal betet sie auch, aber mehr so verzweifelt noch. Sie braucht auch andere, die ihr helfen. Sie kann das nicht allein. Sie gibt fast auf. Sie schafft das nicht allein. Aber sie lebt Hoffnung, wo eigentlich wirklich keine ist. Und es ist auch ein Bibeltext, der ihre Hoffnung wach hält. Den zitiere ich jetzt nicht, den bringe ich nächstes Mal. Aber der ihr die Hoffnung gibt, Frauen wie ich, die so am Boden sind, die werden wiederhergestellt werden. Und sie mobilisiert irgendwann Frauen, Tausende, ihres Landes, um die Warlords, die Diktatoren, die Männer zu zwingen, Frieden herbeizuführen. Und am Ende hat sie Erfolg. Am dritten Advent, Leima Baui, erzählen wir ihre Geschichte. Wartend leben bedeutet, mit Vorfreude zu leben, auch wenn man dafür kämpfen muss, manchmal sich diese Vorfreude zu bewahren. Wartend leben bedeutet zu glauben, jemand, der uns mag, kommt wieder zurück. Es wird überraschend sein und es ist immer wieder überraschend, wo man ihn trifft. Aber wenn man ihn trifft, dann ist es wie ein Neuanfang. Deswegen glauben wir an Neuanfänge, wie immer es auch dunkel sein mag. Amen.
Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst, und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.